Liebe Gemeinde, ist ja schon kein einfaches Deutsch mehr, für Konfirmanden auch nicht, wenn sie das lernen sollen. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, empfangen durch den Heiligen Geist. Wer hat empfangen? Durch wen empfangen? Geboren von wem? Muss man schon aufpassen, dass man da nicht durcheinander kommt. Dieses heilige Geschehen hat seine menschlich allzu menschliche Seite gehabt, wie wir eben gehört haben. Denn das ist doch wohl eine sehr deutliche, drastische Sprache. Josef, der sie nicht öffentlich zur Schau stellen wollte, dachte sie heimlich zu entlassen. Während man heute in nichtchristlichen Kreisen oder atheistischen Kreisen sagt, das ist ja wohl das Allerletzte, die Christen glauben an einen Gott, der Ehebruch begangen hat mit Maria. Wollen wir uns einmal in so ein Gespräch hineinversetzen? Wir stellen uns also vor, ein wirklich moderner Mensch trifft einen Christen, den er als Freund hat, und sie unterhalten sich über dieses Wunder. Wunder, meinte mein Freund. Ach komm, damit hat die Wissenschaft doch gründlich aufgeräumt. Heute weiß man, dass die Natur von unumstößlichen Gesetzen regiert wird. Wusste man das nicht schon immer? Wandte ich ein. Du lieber Himmel, nein, gab er zurück, nimm nur schon die Geschichte mit der Jungfrauengeburt. Heute weiß doch jeder, dass so etwas einfach nicht möglich ist. Wir wissen, dass das männliche Spermium zur Befruchtung der Eizelle absolut nötig ist. Aber hör mal, fange ich an, Josef, er war Marias Verlobter, lies die Geschichte einmal in der Bibel, dann wirst du sehen, dass er die Hochzeit abblasen wollte, als er erfuhr, dass seine Braut ein Kind erwartete. Kannst du dir vorstellen, warum er so reagierte? Ja, würden nicht die meisten Männer das tun? Doch jeder, antworte ich, sofern er die Naturgesetze kennt. Mit anderen Worten, sofern er weiß, dass ein Mädchen normalerweise kein Kind bekommt, wenn es nicht mit einem Mann geschlafen hat. Aber nach deiner Theorie wussten ja die Menschen damals noch nicht, dass die Natur von festen Gesetzen bestimmt wird. Also was ich sagen will, die Geschichte zeigt doch, dass Josef zumindest dieses Gesetz genauso gut kannte wie du. Also Josef war auch aufgeklärt. Aber, könnte dann der Gesprächspartner fortfahren, später glaubte er dann doch diese Sache mit der Jungfrauengeburt, oder nicht? Sicher, aber nicht, weil er sich irgendwelche falschen Vorstellungen von dem Vorgang darüber machte, woher natürlicherweise die kleinen Kinder kommen. Er glaubte später an die Jungfrauengeburt als an etwas Übernatürliches. Er wusste, dass die Natur ihren festgelegten bestimmten Weg gibt, aber er glaubte auch, dass es jenseits der Natur noch etwas gibt, das in ihren Ablauf eingreifen kann, sozusagen von außen. Ja, aber die moderne Wissenschaft hat bewiesen, dass es so etwas nicht gibt. Kann man fragen, wirklich? Welche Wissenschaft denn? Naja, das ist dann eine Detailfrage, bekommt man oft zur Antwort. Ich kann das nicht so genau sagen. Aber Siehst du denn nicht, versuche ich ihm klarzumachen, dass die Wissenschaft niemals in der Lage wäre, so etwas zu beweisen? Warum denn nicht? Weil die Wissenschaft sich mit der Erforschung der Natur befasst und unsere Frage ist ja, ob es noch irgendetwas neben der Natur gibt, also irgendetwas außerhalb. Wie will man das herausfinden, wenn man nur die Natur erforscht? Ja, aber wir können doch nachweisen, dass die Natur in feste Bahnen gebunden ist. Und so geben uns die Naturgesetze einfach darüber Auskunft, wie die Dinge ablaufen, wie sie ablaufen müssen, so zwangsläufig, dass keine Kraft etwas daran ändern kann. Wie meinst du das? Fragte ich. Ja, überlege, könnte dieses Etwas von außen, von dem du sprichst, auch machen, dass 2 und 2 5 ist? Würde ich sagen, sicher nicht. Siehst du, und ich meine, die Naturgesetze stehen genauso fest wie die Tatsache, dass 2 und 2 4 sind. Die Vorstellung, sie könnten geändert werden, ist genauso, als wenn du glaubst, man könnte die Rechenregeln ändern. Stopp, kann man hier Einhalt gebieten. Stell dir vor, du legst heute Morgen einen 5-Pfennig in deine Schublade und morgen legst du noch einmal 5 Pfennig in dieselbe Schublade. Kannst du aufgrund der Rechenregeln sicher sein, dass du übermorgen den Betrag von 10 Pfennig in dieser Schublade wiederfindest? Was meinen Sie? Kann man aufgrund der Rechenregeln sicher sein? Antworten Sie mal. Aufgrund der Rechenregeln, ja. 5 Pfennig und 5 Pfennig geben nämlich 10. Richtig? Wenn ich also heute 5 Pfennig reinlege und morgen noch einmal in dieselbe Schublade, kann ich doch hoffen, dass übermorgen 10 Pfennig drin sind. Aufgrund der Rechenregeln. Sind wir uns einig? Gut. Aber es ist nur eine Voraussetzung dabei, dass ich 10 Pfennig finde. Es darf sich nämlich niemand vorher an der Schublade vergreifen. Ah, sagt der Gesprächspartner, das ist genau der springende Punkt. Also, die Rechenregeln können mit absoluter Sicherheit sagen, was man finden wird. Vorausgesetzt, dass keine Störung von außen dazukommt. Wenn ein Dieb an die Schublade geraten ist, dann wird das Rechenresultat nicht mehr mit den Tatsachen übereinstimmen. Aber der Dieb, und das ist jetzt das Entscheidende, hat deshalb nicht die Gesetze des Rechnens gebrochen, sondern nur welche? Die Gesetze des Rechts. Und nun eine Frage heute Morgen, ist es nicht mit den Naturgesetzen genauso? Geben Sie nicht alle das an, was geschehen wird, vorausgesetzt, dass keine Einwirkung von außen einen Ablauf stört? Also die Gesetze können mir sagen, wie eine Billardkugel auf der glatten Oberfläche des Tisches laufen wird, wenn man sie auf eine bestimmte Art anstößt. Mein Sohn hat sich auf der Gemeindefreizeit in Bodenrot mit 6 Jahren da schon bemüht, der Kugel eine richtige Richtung zu geben. Aber nur vorausgesetzt, dass niemand die Bewegung stört. Falls sich aber einer einen Stock schnappt und der Kugel unterwegs einen Stoß gibt von der Seite, nun, dann wird ihre Bahn anders verlaufen, als es die Wissenschaftler voraussagen konnten vorher. Ja, natürlich, sagt der Gesprächspartner, aber solche Streiche kann man ja im Vorhinein nicht mit einbeziehen. Richtig, sage ich. Und genauso verhielte es sich, wenn außerhalb der Natur etwas existierte und es würde eingreifen. Dann entsprechen die tatsächlichen Ereignisse den Vorhersagen des Wissenschaftlers auch nicht. Und das ist der Moment, wo wir vor dem stehen, was wir Wunder nennen. Ein Wunder. In gewissem Sinne würde es die Naturgesetze noch nicht einmal brechen. Das ist dazu zu sagen, wenn Leute sagen, Gott, wenn er Wunder tut, bricht die Naturgesetze. Nein, er bricht sie gar nicht, sondern die Gesetze sagen mir ja nur, was geschehen wird, wenn ein Prozess von außen nicht gestört wird. Aber niemand kann voraussagen, ob er gestört wird. Genauso wie also der Rechenexperte nicht zuständig ist für die Frage, ob und wie wahrscheinlich es ist, dass sich jemand an der Schublade mit den 2 5-Pfennig-Stücken vergreift. Da ist nämlich eher ein Detektiv dafür geeignet oder die Polizei. Genauso kann der Physiker nicht sagen, wie wahrscheinlich es ist, ob jemand die Billardkugel unterwegs stört oder zum Beispiel wegnimmt und dann ist er gar nicht mehr da. Und deswegen möchte ich heute Morgen sagen, es ist seltsam, dass aus irgendeinem Grunde für unsere modernen Ohren dieses Jungfrauengeburtswunder so beleidigend zu sein scheint. Jesus hat Fische vermehrt. Jesus hat Brote vermehrt. Jesus ist über das Wasser gegangen. Das alles schlucken Menschen, aber Jungfrauengeburt. Haben Sie darüber schon mal Gespräche geführt? Wer von Ihnen heute Morgen hat denn keine Probleme mit der Jungfrauengeburt? Sehen Sie, so viele sind wir, die da ihre Fragen haben. Und damit stehen wir also an der Schwelle zu einem Wunder, das das große Weihnachtswunder mitbedingt. Und nun möchte ich Sie heute Morgen provozieren und möchte sagen, es gibt ja Verständnis für jemand, der grundsätzlich nicht an Wunder glaubt. Das ist so eine Grundentscheidung. Aber was soll man nun von jemand halten, der zwar manche Wunder annehmen kann, aber ausgerechnet dieses Wunder nicht? Ich kenne diese Menschen. Sehen Sie da drin vielleicht eine Verunglimpfung Gottes in dem Geschlechtsakt, der auch in dieser furchtbaren Formulierung von der unbefleckten Empfängnis in die Kirchengeschichte geraten ist? Oder was ist da passiert? Tatsächlich ist kein anderes Wunder von größerer Bedeutsamkeit für uns an Weihnachten als das. Denn Jesus wird von uns Christen als gleichzeitig Gott bekannt. Was geschieht also normalerweise bei einer Zeugung? Ein mikroskopisch kleines Teilchen eines männlichen Körpers befruchtet ein mikroskopisch kleines Teilchen eines weiblichen Körpers. Und dieses mikroskopisch kleinste Teilchen überträgt dann all diese Fülle von Merkmalen, die wir auf die Nachkommen übertragen, zum Beispiel die Haarfarbe oder die Unterlippe, die Form der Nase und die Länge der Beine, die Farbe der Augen, die Eingeweide, Leber, Herz, Gliedmaßen. Diese ganze Sache wird darin festgelegt. Heute wissen wir, dass das sogar noch früher geschieht, als man lange dachte. Schon ganz kurz nach dem Moment der Befruchtung ist sogar schon so etwas wie ihr Typ ein bisschen festgelegt, so eine Art Charakterzug. Bis dahin geht das. Und hinter jeder einzelnen Samenzelle liegt die Geschichte des ganzen Universums. Denn ich bin gezeugt worden von meinem Vater, mein Vater ist gezeugt worden von seinem Vater und so weiter, bis zurück zum Anfang der Menschheit, wo es heißt, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde. Und in ihr eingeschlossen liegt das Wunder der Zukunft, ein nicht geringer Teil der zukünftigen Welt, der Stammbaum mit meiner Familie beginnt. So also ruft Gott normalerweise einen Menschen ins Leben. Halt, was habe ich eben gesagt? Gott? Wieso, das machen wir doch selbst. Und das ist, glaube ich, der große Irrtum, in dem wir uns bewegen. Wir verfallen in den Irrtum und meinen, das, was wir mit unseren Sinnen bei diesem Vorgang wahrnehmen können, sei alles. Aber gerade unsere Wissenschaft heute am Ende des 20. Jahrhunderts, die moderne Genetik, deren Wissen sich alle 2 Jahre verdoppelt, stellen Sie sich das mal vor, auf diesem Gebiet entwickelt sich das Wissen, alle 2 Jahre verdoppelt es sich, da kommt die Rechtsprechung überhaupt nicht mehr mit. Da ist so viel drin, was wir noch gar nicht gewusst haben, an unsichtbaren Dingen. Und deswegen glaube ich, dass man es so sagen kann. Entschuldigen Sie, wenn ich das so sage, aber wenn einer meint, das christliche Glaubensbekenntnis von der Jungfrauengeburt vom Tisch wischen zu können, mit dem unanständigen Satz, da hat ja Gott, euer Gott, mit Maria Ehebruch getrieben, dann glaube ich allerdings, dass er auch mit meiner Frau Ehebruch getrieben hat, als wir unsere 4 Kinder bekommen haben. Und ich möchte das ausweiten. Dann behaupte ich, dass Gott Ehebruch getrieben hat mit jedem ihrer einzelnen Kinder, die sie bekommen haben. Denn das ist doch so. Gott ist doch hier am Wirken. Und ich, entschuldigen Sie, ich muss es ja so sagen, damit wir es verstehen, ich bediene doch nur die Maschinerie, die Gott in uns gelegt hat. Deswegen ist doch jede Frau, ich kenne keine Frau, die nicht in der Zeit der 9 Monate und dann kurz nach der Geburt wäre, die nicht ansprechbar wäre auf Wunder. Das ist ein Wunder, was da geschieht. Wer handelt denn da? Die Natur? Hat die Natur sich das großartig ausgedacht? Wer hat denn meine Anna und meine Sarah geschaffen? Das habe ich mir doch nicht ausgedacht. Ich habe in keiner Weise geplant, nicht einmal, dass es ein Mädchen wird. Ich habe mir nicht ausgedacht, dass sie blond wird. Ich habe mir nicht ausgedacht, was sie für eine Augenfarbe bekommt. Ich habe mir ihre Größe, ihren Körperbau, alles nicht ausgedacht. Wer hat uns denn geschaffen? Wie meinen wir das denn, wenn wir sagen, du bist ein Geschöpf Gottes? Und bei der Jungfrauengeburt haben wir unsere Probleme. Also, darin sollen Christen verhöhnt werden, heute noch, in Zeitungsartikeln, man kann es immer wieder lesen, ich kann es Ihnen zeigen, dass wir an einen Gott glauben, der mit der Frau eines jüdischen Zimmermanns Ehebruch begangen hat. Auf solche Vorwürfe gibt es also nur diese Antwort, wenn man das als Ehebruch bezeichnet, was damals geschah bei der Zeugung Jesu, dann hat er in einem gewissen Sinn, Sie verstehen das ja, wie das gemeint ist, an allen Frauen Ehebruch begangen, die je ein Kind bekommen. Denn wenn er dieses eine Mal ohne einen menschlichen Vater tat, was er jedes Mal durch und mit einem menschlichen Vater tut, den er als Werkzeug dafür gebraucht. Denn bei der natürlichen Zeugung ist doch der menschliche Vater nur der Übermittler und wir wissen es, manchmal sogar ein sehr unfreiwilliger. Aber immer ist er der Übermittler in einer langen Reihe von Übermittlern, die das Leben vom Ursprung alles Lebens her weitergetragen haben. Und dieser Unrat, mit dem also jene armen, wirrköpfigen, naja, vielleicht auch ehrlich, aber ehrlich aufgebrachten, aber sich irrenden Feinde nun das heilige Geschehen bewerfen wollen, das bleibt darum gar nicht haften, sondern wenn es haftet, dann verwandelt es sich in Ruhm und Ehre und fällt auf diese Leute zurück. So viel zu den Wundern, die uns hier begegnen. Wunder bleiben uneingeschränkt wunderhaft. Das ist nun einmal so. Aber es ist ein einmaliges Geschehen und ich bin ja auch nicht aufgefordert, es zu glauben, dass das immer so möglich ist. Es ist ein einziges Mal in der Weltgeschichte passiert und es ist mit diesem einen einzigen Menschen passiert. Und das hat wohl auch seinen besonderen Grund. Denn was ist denn hier geschehen? Gott schafft ja hier nicht nur irgendeinen Menschen wie mich oder meine Anna und meine Sarah, sondern Gott schafft ja hier, und jetzt passen Sie auf, den Menschen. Noch einmal, neu. Den neuen Menschen. Paulus nennt ihn den zweiten Adam. Gott fängt noch einmal von vorne an mit seiner Menschheit. Und in diesem neuen Menschen ist der Ursprung gelegt für eine ganze neue Menschheit. Und die, die hier sitzen und haben sich auch in dieses heilige Geschehen mit hineinnehmen lassen und haben es sich gefallen lassen, dass Gott sich auch zeugt in sie hinein, sodass sie auch, du und ich, ein Sohn Gottes oder eine Tochter Gottes wurden. Die wurden auch von diesem Wunder berührt. Denn was geschieht hier? Gott ermöglicht in seinem Sohn eine neue Menschheit. Und das ist die Garantie für eine neue Welt. Wir sind noch am Anfang, liebe Gemeinde. Und unsere Feinde oder die Gegner des Christentums, die meinen, naja, da gibt es noch Menschen, die an all das glauben, die haben noch nicht begriffen, dass wir die Menschen sind, die gerade angefangen haben, schon an das zu glauben. Hier wächst etwas heran, was Gott einmal vollenden wird. Und in Jesus begann das Geheimnis der neuen Menschheit, des Leibes Christi. Was geschieht hier? Ich gebrauche ein Bild. Stellen Sie sich einen Menschen vor, der wie ein Pfeil ins Meer hinabtaucht und das heraufholt, was auf dem tiefsten Grund liegt. Oder einen Menschen, der versucht, eine sehr große Last aufzuheben. Er bückt sich nieder und schiebt sich darunter, sodass er unter dieser Bürde fast ganz verschwindet. Und dann richtet er sich auf und geht davon. Und die ganze Last ruht auf seinen Schultern. Gott wird Mensch. Jesus hatte einen wirklichen Advent hinter sich. Er kommt an aus der Welt des himmlischen Vaters in unsere Welt. Und er beugt sich so tief hinunter, dass er sogar ein Teil des normalen menschlichen Geburtsvorganges wird. Er wird vorgeburtliches Leben. Er wird Embryo, so klein. Oder stellen Sie sich einen Taucher vor. Er zieht seine Kleider aus, eins nach dem anderen, bis er dasteht und dann schnellt sein Leib durch die Luft und er taucht hinab ins grüne, warme Wasser, noch sonnenhell erleuchtet, aber er taucht tiefer. Er taucht hinab bis ins pechschwarze, kalte, eisige Wasser hinab in den Schlamm und Schlick bis zum Grund. Und dann gleitet er wieder hinauf mit berstenden Lungen hinauf ins grüne, warme, helle Wasser und schließlich hinauf in die Luft und in Sonnenschein und in seiner Hand hält er das tropfende Etwas, um dessen Willen er sich hinuntergestürzt hat. So ist Gott in Jesus Mensch geworden, dass er hinabtaucht in unsere Welt und um uns mit hinaufzunehmen und uns eine neue Welt zu offenbaren. Dieses Etwas, was er da mitnehmen will, das ist unsere menschliche Natur. Und auch wir können neu gezeugt werden. Es gibt keinen Christen, der nicht gezeugt wurde. Nicht, wie es die Bibel sagt, wird ein Christ gezeugt nach dem Willen des Menschen, sondern aus dem unvergänglichen Samen des Gotteswortes. Er wird also auch gezeugt und neu geboren und in seinem natürlichen Menschsein entwickelt sich ein neues Leben. Und das soll wachsen und zunehmen und gedeihen und dazu brauchen wir die Gemeinde. Kein anderer Mensch, deswegen lohnt es sich so mit Jesus zu beschäftigen. Lesen Sie mal die ersten Kapitel diesen Weihnachtstagen, Lukas-Evangelium, Matthäus-Evangelium, kein anderer Mensch, und deswegen lohnt es sich so mit Jesus zu beschäftigen, hat jemals Dinge gesagt und getan wie er. Schon mit 12 Jahren hat er seine Eltern schockiert. Was war denn dieser Junge für ein Junge, der mit 12 Jahren seine Eltern ermahnen muss, wisst ihr denn nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Meines Vaters. Wer ist sein Vater eigentlich? Ich schließe mit einem Anreiz, ihn zu vergleichen mit all den anderen. Und wie schneidet Jesus ab? Wenn sie zu Buddha gegangen wären und hätten ihn gefragt, bist du der Sohn Brahmas? So hätte er geantwortet, mein Sohn, du lebst noch im Tal der Illusionen, im Tal des Maya. Wenn sie zu Sokrates gegangen wäre und ihn gefragt hätten, bist du Zeus? So hätte er sie ausgelacht. Wenn sie zu Mohammed gegangen wären und hätten ihn gefragt, bist du Allah? So hätte er zuerst seine Kleider zerrissen wegen dieser Gotteslästerung und ihnen dann den Kopf zerschlagen. Wenn sie Konfuzius gefragt hätten, bist du der Himmel? So hätte er geantwortet, Bemerkungen, die nicht im Einklang mit der Natur stehen, sind geschmacklos. Nur Jesus war der neue Mensch, der Mensch Gottes, der sagen konnte, wer mich sieht, sieht den Vater. Und deswegen lohnt es sich, mit ihm zu beschäftigen, so sehr, dass wir nicht nur intellektuell mit ihm uns befassen, sondern dass er uns neu zeugen kann, zu einer Gegenliebe, die dazu führt, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Denn er ist der neue Mensch und nur an ihm kann die Welt genesen. Und wir, wenn wir uns verwandeln lassen im Anschauen seines Bildes zu ihm hin, dass wir ein bisschen so ganz kleine Christusse werden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.